Ganz kurz ein Vorspann noch, bevor ich beginne. Ich war lange in der Überlegung, was ich heute mache, war schon vorbereitet. Ich glaube im September oder irgendwie so in dem Bereich. Wir hatten mal andere Absprachtermine gehabt und die hat sich dann wieder zerschlagen. Und dann habe ich ins Losungsbüchle reingeschaut dieser Tag, beziehungsweise vor einer Woche, und habe geschaut, was die Predigtgrundlage in der Kirche ist für heute. Wobei ich das nicht immer befolge, aber mir hat es angesprochen. Und zwar geht es heute, wenn es in der Kirche darum geht, um die Offenbarung und dort um das Sendschreiben an Philadelphia. Und dann nochmal eine kurze Ergänzung. Ich habe eine Familienfreizeit erst bei uns im Freizeitheim gehabt. Und da habe ich das Thema gehabt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, aus dem Johannesevangelium entnommen. Und habe dann im Fokus gehabt, diesen Zustand der Angst. Und dann in Folge Trost. Wo finden wir Trost? Und es war für mich hochinteressant, mal die Sinnschreiben durchzuarbeiten und mal unter dem Fokus Trost und Angst. Und interessant ist, in jedem Sinnschreiben finden wir beides. Sowohl die Trübsal, die Bedrängnis, als auch den Trost. Und ich habe das in Anbetracht dessen, was unsere Zeitgeschichte gegenwärtig so an Herausforderungen bringt, einfach dann als das für heute gewählte Thema erachtet, dass ich Abstand genommen habe von dem Vorbereiteten und nochmal darauf zurückgegriffen habe, was ich bei dieser Freizeit behandelt habe, aber nicht in der Betrachtung der ganzen Sendschreibe, da würde man heute zu lange hier sein. Ich heiße zwar geschwind, aber ich bin etwas länger immer an der Predigt beschäftigt. Und das könnte ich euch heute nicht zumuten, zumal ihr einen Weihnachtsmarkt habt. Dann kann ich nicht bis heute Mittag um 3 hier referieren, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Jetzt dieses eine Sendschreiben, ich bete aber noch zuvor, ich habe jetzt einfach versucht, eine kleine Einleitung zu machen. Herr Gott, wir danken dir für dein Wort und danken dir für dein Wort, das uns Zuspruch, Ermutigung ist und bleibt. In allen Lebenslagen, in allen Herausforderungen auch der Gegenwart. Und so bitten wir dich auch um dein Gegenwärtigsein, um dein Wirken und Handeln durch dein Wort im Reden und im Hören. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen. Ich lese nun das Sendschreiben an die Gemeinde an Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit. diese Schriftstelle für heute. Zunächst etwas allgemein. Offenbarung ist ja immer ein Buch, das wir so betrachten als ein Buch, das die letzten Dinge verheißt. Und die letzten Dinge sind nicht immer nur von angenehmer Seite. Sie beinhalten vieles mit Gericht, mit Zeiten der Not, mit Handlungen Gottes, die erschreckend sind. Vieles, was uns auch gegenwärtig an das erinnert, was weltweit an Kriegsgeschehnissen und Zerstörungen geschieht. Aber Romano Guardini, den ich sehr schätze, ist ein katholischer Theologe, der hat ein Buch geschrieben, Der Herr, Buch mit 600-700 Seiten, ich kann es gar nicht präzise sagen. Und dann in die Sinnscheiben dort Trostbotschaften des Auferstandenen. Alle, die diesem Herrn angehören, werden durch dieses Buch getröstet. Es ist ein Buch des Zuspruches, der Ermutigung, der Zurüstung, weil wir auf der Lebensstrecke angelegt sind, diesem Herrn entgegenzuleben, der wiederkommt. Und diese Welt ein Übergangsort ist und damit letztlich der Mensch eine andere Perspektive hat für sein Dasein. Er darf über die Zeitgeschehnisse hinausblicken und bekommt einen Einblick dessen, was er zu erwarten hat, an Hoffnung, an Neuem, an Unvorstellbarem. Sieben, noch kurz etwas zum Bedeutenden, heißt, das ist die Zahl der Einbegreifung. Repräsentativ stehen diese sieben Gemeinden für alle Gemeinden, zu allen Zeiten und an allen Orten. Man kann es auch übersetzen, und es hat eine Trefflichkeit, es ist eigentlich ein Spiegel für unser aller Leben. Irgendwo dessen, was hier berichtet wird und beschrieben wird, hat mit deiner und meiner gegenwärtigen Lebenswirklichkeit zu tun. Und damit haben die Sinnschreiben eine hohe Wirklichkeit. Wisst ihr, und was an dieser Sache auch sehr trostvoll und hoffnungsvoll ist, der diese Offenbarung geschrieben hat, der den Auftrag erhalten hat, ist ja der Apostel Johannes, der die Briefe und das Johannesevangelium und eben auch die Offenbarung schreiben durfte. Er war, als er diese Offenbarung niedergeschrieben hat, auf Patmos als Gefangener des damaligen Kaisers Domitian. Und das Verrückte ist, man hat es immer topografisch der Insel zugeführt, die eine Gefangeneninsel des Römischen Reiches war. Aber das hat keine Stimmigkeit. Man hat forschungsmäßig herausgefunden, es gab eine vorgelagerte kleine Insel. Und dort hat man diesen Johannes ausgesetzt an einen Ort der Einsamkeit. Man hat ihn wollen mundtot machen. Er sollte sowohl nichts mehr vermitteln können, auch nichts mehr empfangen können. Und das ist eben das Tolle. Gott vermag aus dem, was Menschen versuchen zu torpedieren und zu verriegeln, vermag Gott etwas ganz anderes zu machen. Und das ist auch ein Trost im umfassenden Sinn. Egal, wie die Entwicklung unserer Zeit ist, egal, wie viel noch kommt an Trübnis, an Beeinträchtigung, er hat den Zugang zu uns. Und er führt uns durch diese Zeit hindurch. Er hat Teil an den Wirkungen dieser Zeit, weil ohne ihn geschieht nichts, gar nichts in dieser Welt. In keinerlei Hinsicht. Das wollte ich noch dazu sagen. Philadelphia ist ein sonderbarer Name. Der Name der Stadt ist zugleich das Programm der Christengemeinde. Und zwar folgendes: Die Stadt wurde 138 nach Christus gegründet, erbaut von König Attulus. Und er hat den Namen der Stadt gewählt, weil er seinen Bruder Eunemes sehr geliebt hat. Und zur Ehre seines Bruders hat er diese Stadt Philadelphia genannt. Bruderliebe, aus dem Griechischen entstammend. Bruderliebe. Und ich denke, das ist das Programm auch für uns Christen. Wir stehen, wenn wir in Christus und durch Christus stehen, in der Verbindung der Geschwisterlichkeit. Und das ist das, was die Christen auszeichnen soll. Die Liebe untereinander und die Liebe gegeneinander. Und das Markenzeichen unserer Zeit in dieser profanen Welt ist nicht die Liebe, das ist der Hass. Wir haben apokalyptische Dinge die letzten Wochen erlebt. Die Grausamkeit der Menschen kennt keine Grenzen. Und egal wie hoch die Kultur ist und die Erfindungen, der Mensch bleibt in der Gefallenheit von Gott immer dasselbe. Immer dasselbe. Das, was am ersten zum Brudermord geschehen ist in der Heiligen Schrift, das vollzieht sich in der ganzen Menschheitsgeschichte bis in unsere Gegenwart. Und es hat sich nichts daran geändert. Überhaupt nichts. Die Brutalität hat nicht abgenommen. Und die Unmenschlichkeit feiert Sieg um Sieg. Und deswegen denke ich auch, ist es so bedeutungsvoll, dass wir als Kinder des himmlischen Vaters immer wieder uns daran erinnern und auch innerlich verändern lassen hin zu einem neuen, fruchtbaren Miteinander, der Verantwortlichkeit füreinander. Nicht umsonst steht es in der Heiligen Schrift zu Beginn, soll ich meines Bruders Hüter sein, war ja schon eine sehr fragwürdige Aussage, nachdem man den Bruder umgebracht hat. Da kann man nichts mehr behüten, wenn der Lebensodem weg ist. Aber der Herr hat die Antwort gegeben, ja, du sollst deiner Geschwister Behüter, Bewahrer und Begleiter sein. Im fruchtbaren Sinn, im positiven Sinn. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Steht im Johannesevangelium, den 13. Kapitel in Vers 35. Ist das dein und mein Erkennungsmerkmal im Umgang mit denen, die Gott an meine Seite gestellt hat? Ist da etwas spürbar in dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir den anderen wertschätzen, wie wir ihn begleiten, im Gebet auch, in der Fürsorglichkeit, in der Hingabe, in der Aufmerksamkeit? Menschen unserer Gegenwart sind häufig damit verstrickt, dass sie sich um sich selber drehen, um ihr Geschick, um ihre Lebensherausforderungen. Und oft ist die Kurzsichtigkeit angelegt, nicht den anderen mit einzubeziehen. Paulus sagt, so ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Die neue Gottesfamilie stellt an uns gewisse Herausforderungen im Umgang miteinander. Und auch wenn die Zeit das Gegenteil praktiziert, sollten wir Kontrastgesellschaft sein in dieser Sache. Und es macht mir niemand etwas vor. Jeder Mensch durchlebt Zeiten, wo Bedrängnis da ist, wo das Leben nicht nur eitler Sonnenschein ist und wo vieles uns belastet, uns beschwert, uns lähmt und was es alles gibt. Seht ihr, ich finde es so etwas Großes, dass der Herr uns in seinem Wort nicht nur Wegweisung gibt, Gebrauchsanleitung, wie wir zu leben haben, sondern wie wir das Leben fruchtbar und befruchtend gestalten können. Und das ist etwas Großes. Das ist etwas Großes. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Ich finde das so herausragend, wie Johannes das so hervorhebt. Diese Einmaligkeit dieses Herrn, die so groß ist und so wunderbar ist und dass sie gedrängt ist von der Liebe zum Vater und von der Liebe zu denen, die ihm nachfolgen. Er, der Ursprung und Ziel ist, er hat die Welt mitgeschaffen und er hat dich und mich geschaffen, dass wir ein Leben führen und leben, das vom Markenzeichen der Liebe versehen ist und durchdrungen ist. Und ich wage zu sagen, es sitzt hier keiner im Raum, der hier ein Diplom der Vollkommenheit nachweist. Keiner. Es ist immer eine Lernstrecke. Ein Leben lang eine Lernstrecke. Und ich denke, Großdenken von Jesus, das war mal für einen Bekenntnistag in Stuttgart, der liegt schon, glaube ich, 40 Jahre zurück, das war mal so der Slogan. Großdenken von Jesus. Und ich denke, das ist etwas, was in unserer Zeit so herausfordernd ist. Denken wir noch groß von Jesus, von diesem Herrn? Wisst ihr, und da werde ich jetzt etwas spitz. Wir können nur Großdenken von diesem Herrn. Also wenn eine Identität zwischen Wort und Tat da ist, die Worttäterschaft also. Wenn wir selbst die Geschmacklichkeit des neuen Lebens als Lebenspraxis praktizieren, sonst können wir nicht großdenken von Jesus. Sonst ist es Geplapper. Reines Geplapper. Und hat mit der Realität nichts zu tun. Weil das Wort unseres Herrn ist und bleibt bis zu seiner Wiederkunft Wort und Tat. Wort und Tat. Und er hat uns hineingestellt in die Aufgabe der Worttäterschaft. Der Worttäterschaft. Und das ist etwas, was uns immer wieder beschäftigen soll. Wisst ihr, was uns in dieser Zeit so deutlich vor Augen gestellt ist? Systeme und Machthaber der Welt vergehen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Wenn man etwas Zeitgeschichte beobachtet und den Erosionsprozess dessen, was sich gegenwärtig auch in unserer aktuellen Zeit bewegt, muss man sagen, wie schnell sind hier Vergänglichkeitsspuren angelegt. Und wie erschütternd ist das, was einem begegnet, an Fragwürdigkeiten, mehr wie Antworten. Und Antworten, die gegeben werden, entbehren oft der Wahrhaftigkeit, der Glaubwürdigkeit. Da sind wir alle Zeitgenossen davon. Aber was dieser Herr gesagt hat und was dieser Herr getan hat und tut, das steht dem konträr gegenüber. Konträr. Allen Ideologien. Seht ihr, es ist traurig, ich bleibe nicht lange dabei, dass in unserer Zeit das Hauptinteresse darauf angelegt ist, den Glauben, den kindlichen Glauben an den Auferstandenen Wiederkommen zu zerstören. Die offizielle Kirche hat es regelrecht zu einem Marathon gemacht. Diesen Zerstörungslauf schrittweise noch zu intensivieren. Und man wundert sich dann nicht, warum die Glaubwürdigkeit nicht mehr angelegt ist. Da fällt mir gerade etwas ein, das muss ich spaßhalber ganz kurz erzählen. Wo wir gebaut haben, liegt ja jetzt richtig eine alte Anekdote. Da haben wir einen gehabt, der ist morgens nie pünktlich gekommen in der 5 Jahre Bauzeit. Da haben wir einen unserer Brüder zu ihm gesagt, wenn ich mit dir alleine wäre, mit dir würde ich nicht mal eine Hundehütte bauen. Weil deine Zuverlässigkeit so begrenzt ist, dass es nicht mal für das hinreichend wäre. Seht ihr, und ich denke manchmal, das ist etwas Großes. Dieser Herr ist glaubwürdig, er ist vertrauenswürdig. Und er hat den Schlüssel. Und das ist etwas Gewaltiges. Wer die Schlüssel macht, hat die Autorität über ein Haus. Wer aufschließt und zuschließt. Er hat den Schlüssel. Und er behält auch die Schlüsselgewalt. Und ich finde es toll, dass er dir und mir aufgeschlossen hat. Und dass er dich und mich an seinen Tisch bittet. Siehe Abendmahl. Siehe Wortverkündigung. Siehe Gemeinschaft. Siehe Gebet. Dass wir mit involviert sind in dem Bau seines Reiches. Der Herr hat den Schlüssel und er allein vermag zu- oder aufzuschließen. Seht ihr, manchmal denke ich so, wenn man unsere Zeit so betrachtet, die Spuren des christlichen Abendlandes sind schon längst verblasst. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Das ist eine Anekdote von früher. Wir sind unchristlicher wie sämtliche Missionsländer auf der Welt. Muss man einfach realistisch betrachten. Unchristlich wie sämtliche Missionsländer. Und es ist ja so weit schon, dass man alles zerstört in unserem Land, was ans Christliche erinnert. Was ans Christliche erinnert. Dass hier Tabula rasa gemacht wird. Jesus ist der geliebte Herr dieser Gemeinde. Und sie steht im Lob von ihm. Nur zwei Gemeinden von den 7 Sendschreiben stehen im Christuslob. Nur zwei. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wärt, ob ich dabei wäre. Das ist nicht, um euch jetzt irgendwie hier zu diskreditieren. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Der Herr nennt die Dinge beim Namen. Da wird nichts verdeckelt, da wird nichts irgendwie beschönigt. Aber das Schöne ist, er gibt den Trost, den Zuspruch. Es muss nicht dabei bleiben, was ist. Aber schön ist es, wenn ein Lob über Gemeinde ausgesprochen wird. Und schön ist es, wenn wir untereinander von diesem Herrn aus loben lernen. Wenn man dem anderen auch mal etwas zuspricht, das möchte ich in diesem Zusammenhang sagen. Wenn man eine Wertschätzung gibt für Dienst, für Einsatz und sei es für einen Putzdienst, sei es fürs Aufräumen, wenn wir uns da gegenseitig wertschätzend behandeln und uns Aufmerksamkeit schenken, dass nicht alles selbstverständlich ist, sondern dass jedes Sache seine Aufmerksamkeit verdient und seine Wertschätzung. Jesus schätzt Wert in kleinen und in großen Dingen. Und von ihm können wir lernen, uns gegenseitig wertzuschätzen, auch uns gegenseitig motivieren zu lassen, in der Hingabe, in der Bereitschaft, in der Aufmerksamkeit. Und das ist etwas Tolles. Schon alleine, dass ich mich in das Leben eines anderen hinein investiere und ich an seinem Ergehen Anteil nehme und es auch durch, nicht nur verbal, sondern durch das, wie ich es vermittle, auch durch meine Verhaltensweise zum Ausdruck bringe, das ist heute etwas Großes. Der Mensch heute braucht Zuspruch. Er braucht Ermutigung. Wichtiger wie vieles andere unserer Zeit. Auch wenn der Wohlstand bröckelt und vieles vergeht, der Wert eines Menschen bleibt unabhängig vom äußeren Geschehen immer derselbe, wertgeschätzt von Gott und hoffentlich auch wertgeschätzt untereinander, gegeneinander. Und das sind Herausforderungen, Lernprozesse fürs Leben. Jesus ist der geliebte Herr, noch einmal gesagt, dieser Gemeinde. Und ich finde das etwas Großes, dass Jesus diese Gemeinde lobt und dass er für sie letztlich, auch wenn sie nur eine kleine Kraft hat, wenn sie nur eine kleine Kraft hat, sie kann nicht Großes bewegen. Diese Gemeinde Philadelphia war so angelegt, dass viele Einflüsse von außen in die Stadt hereingekommen sind. Sie war eine Handelsmetropole. Sie war zugleich auch eine Metropole der viel Religiosität. Es gab verschiedene Tempel dort. Man konnte sich aussuchen, was man glaubt. Und je mehr man mit der Welt in Verbindung war, das ist ja wie bei uns auch, die Globalisierung hat ja auch ihre Folgewirkungen in unserem Land. Nicht nur materiell und ideologisch. Da kommt vieles auch mit rein, auch unfiltriert mit rein. Und man übernimmt Dinge, die dem Leben nicht zum Besten dienen. Aber hier ist eine Gemeinde, die sich ans einfache, schlichte Wort gehalten hat. Und das ist das, was mir heute Morgen auch wichtig ist. Wenn euch etwas im Leben in eurer Gemeinde erhalten bleibt, dann wünsche ich euch die Liebe zum Wort Gottes. Und das Vertrauen auf dieses Wort, dass es nicht irgendwo in irgendeine Richtung gebogen oder geformt wird. Ich habe dieser Tage das, noch eine zweite Sache, ein Seminar gehabt, ein Messerschmiedeseminar, Freizeit drüber gemacht, mit geistlichem Inhalt. Und da war einer dabei, ihm habe ich schon erzählt, der Matthias, Der einer dabei, der konnte aus alten LKW-Federn, hat die Stahlstücke rausgeschliffen oder rausgefräst, wie auch immer, und hat aus diesen alten Metallstücke haben wir Messer gemacht. 30er-lei Formen Messer hat er hingelegt. Und da sind wir draußen, bei uns ist ein Blockhaus im Ofen gestanden, da unten. Und haben die Dinger heiß gemacht in Öfen, spezielle Öfen. Und die Leute, die dabei waren, die haben die Messer geschmiedet und geformt. Es war hochinteressant. Ich selber habe es nicht gemacht, ich habe kaputte Handgelenke gerade. Und, aber es war hochinteressant, den Leuten zuzuschauen. Da waren verschiedene Berufsspektren dabei. Der eine hat den Hammer zaghaft über das Eisen gehauen. Und wenn es auch heiß war, aber man musste schon Kraft haben, um das entsprechend zu formen, in der Form zu verändern. Und es war toll, war ein junger Bruder von uns und der hat den Kurs durchgeführt, begabter Mensch. Und wie der eine Geduld, eine Hingabe mit jedem Einzelnen gehabt hat. Auch mit der Ungeschickten, die oft daneben geschlagen sind. Und die letztlich dann das Ding dann entsprechend in die richtige Richtung geformt sind. Und dann ist er hingegangen, hat er wieder Unterstützung gegeben und so weiter. Habe ich einfach toll erachtet. Diese Investition, auch in Menschen, die nicht begabt waren. Und ich denke, das ist etwas auch für euch alle von Bedeutung. Jedes Leben ist wertvoll. Und jede Gabe ist wertvoll. Und Gaben entwickeln sich an Aufgaben, an der Hingabe. Nicht in dem, dass ich die Hände im Sack lasse. Dann nütze ich allenfalls meine Hosentaschen ab. Aber es nützt mir nichts und der Sache nützt zweimal nichts. Versteht ihr? Und ich denke, das ist etwas Wichtiges. Eine Gemeinde steht im Christuslob. Und das bedeutet, da war nicht nur einer da, diese kompetente Person, mal eine Leiterfigur oder rhetorisch oder was auch immer, sondern es war eine Gemeinde, die Basis war, die gelobt wurde. Das wünsche ich mir für uns. Dass jeder von uns ein Glied ist, wo Jesus sagen kann, wertvoll. Mein Kind, der wächst, der reift heran. Da sind Entwicklungen da. Es ist toll. Es ist toll. Einfach fein. Ja, ich muss weitermachen, Entschuldigung. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das finde ich so etwas Großes. Mir ist es schon passiert, ich sage das in aller Offenheit, in aller Betroffenheit und Offenheit, ich habe den Namen des Herrn schon verleugnet in meinem Leben. Ich habe dort geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Dort geschwiegen. Und das nicht nur einmal in meinem Leben. Nicht nur einmal in meinem Leben. Wisst ihr, und das ist etwas, was mich gegenwärtig auch beschäftigt. Und ich hoffe, ich kann solche Stück weit, vielleicht ist es sogar identisch mit euch. Unsere Zeit fordert uns heraus, nicht zu verleugnen. Sie fordert uns heraus, zu bekennen. Sie fordert uns heraus, zu bekennen. Wir sind eine Minderheit, die immer noch schwindender wird in unserer Zeit. Und es ist für mich oft erschütternd, wenn ich selbst in bekennende Kreise komme und man sich dem Zeitgeist schon so sehr angepasst hat. Sei es in ethisch-moralischen Dingen oder was für eine Gemeindelehre angelegt ist. Erosionsprozess in vielen Bereichen der Bekennenden. Du hast meinen Namen nicht verleugnet vor den Menschen. Und ich will den deinen nicht verleugnen vor dem himmlischen Vater, sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 33. Und ich möchte uns dazu ermutigen, und ich sage es zu mir selbst, diesen Namen des Herrn nicht zu verleugnen. Immer wieder da und dort, wo der Herr uns Gelegenheiten schenkt, auch bereit zu sein, Zeugnis zu geben für ihn. Und eines, was ein Markenzeichen der Zeit ist, ist die Angst. Unsere Zeit ist gefüllt von Angst, von Misstrauen und Angst. Und es hat sich selbst, also wenn man es in der politischen Agenda sieht, das weitet sich immer mehr aus. Weitet sich immer mehr aus, wie ein Erdbeben, das alles mit sich zieht. Das alles mit sich zieht. Ich brauche jetzt auf keine Details eingehen, aber das zieht alles mit sich. Gewaltig, wie eine Lawine, die kein Stoppeln mehr hat und das Tal herunterbraust. Seht ihr, und das finde ich toll, wenn man immer wieder sich von Christus ermutigen lässt, auch im Gebet um Weisheit bittet, da und dort zu bekennen, auf eine schlichte Art zu bekennen. Und es ist keine Frage von unserem IQ, zwar überhaupt nicht. Das ist keine Frage unserer Zeit, wie viele Jahre wir nachfolgen, sondern es ist einzig und allein die Frage, wie Jesus unser Herz zubereiten darf. Wie es unser Herz zubereiten darf. Und es ist zugleich auch etwas, das möchte ich auch noch sagen, es hat auch damit zu tun, ob wir immer wieder auch Zwischenbilanz ziehen, was Gott in unserem Leben alles schon getan hat. Daraus entwickelt sich Dankbarkeit. Seine Wegführungen, die nicht immer auf einer Promenadenstraße entlang gehen, aber die das Leben immer aufwerten und die Lebensqualität vertiefen. Das ist etwas Entscheidendes. Das Evangelium wirkt Vertiefung im Herzen. Vertiefung im Herzen. Und das ist etwas, wo Standhaftigkeit, Stabilität und Wachstum zur Grundlage haben. Das ist etwas Großes. Seht ihr? Es ist so, der ganze Erdkreis ist gegenwärtig in der Versuchung, diesen Herrn zu verleugnen, ihn letztlich abzulehnen, mehr und mehr. Und der Mensch wird immer raffinierter, wenn ich an die Situation in China denke, der gläserne Mensch, der überall kontrollierbar ist, wo er ist und was er tut. Überall wird er kontrolliert. Die brauchen keinen Strafzettel mehr zu schreiben. Die hätten das alles im Fokus, komplett. Die in deinem Fokus, wo du hingehst, ob du in eine christliche Gemeinde gehst, ob die Gemeinde staatlich anerkannt ist oder nicht, alles ist da registriert. Und ihr glaubt doch nicht, dass es bei uns irgendwann mal anders ist, halte ich für fraglich. Das halte ich für fraglich, ohne jetzt Angst machen zu wollen. Und ich denke, hier noch an Christus festzuhalten, das ist etwas Großes. Johannes ist auf Patmos nicht in die Resignation verfallen. Es war ihm sicher manchmal nicht einfach, allein zu sein. Ausgestoßen von einer Insel. Nicht wissen, wenn Domitian ihn zurückholt und dann vielleicht in der Arena hinrichtet. Hat er sicher nicht gewusst. Aber er durfte Werkzeug Gottes sein. Herausgenommen aus der Welt. Herausgenommen miteinander zu anderen. Und er durfte dort die Offenbarung niederschreiben. Dieses letzte Trostbuch. Mitten in der Einsamkeit, da kennt man schon Trübsalblase, ja. Mitten dort durfte er die Trostquelle, die letzte Trostquelle Gottes werden. Ist doch gewaltig. Ist doch echt gewaltig. Weil du bewahrt hast mein Wort vom geduldigen Ausharren. Weil du bewahrt hast mein Wort. Schon etwas. Ich habe dieser Tage meine Bundestagsdebatte angeschaut, die war das nicht parteipolitisch. Aber ich bin erschrocken. Da war ich ein Abgeordneter von einer Partei, ich nenne sie jetzt nicht mal beim Namen, der zwischenzeitlich einen Geschlechterwechsel vollzogen hat. Und jetzt erwartet er, dass man ihn entsprechend an der neue Geschlechtszuordnung anredet. Und einer der wenigen gläubigen Abgeordneten, die im Bundestag sind, laut meiner bescheidenen Einsicht und Ansicht, die hat sich erlaubt, da dagegen ein Wort zu erheben. Klares Statement. Ethisch, moralisch, klar unterlegt. Sie ist bekennende Christin. Die hat ein paar Ordnungsrufe bekommen für die Angelegenheit. Das sind Indikatoren, wie weit wir von der Schöpfung weg sind. Du hast bewahrt mein Wort. Seht ihr, Paulus hat etwas gesagt und das, denke ich, das hat seine Trefflichkeit für alle von uns hier im Raum. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unsere Schwachheit, wenn sie von Christus genutzt werden kann, die kann zum Segen werden. Er bedarf nicht unsere Stärke. Er schenkt das Seine in mein Leben hinein. Das ist das Große. Nicht das, was ich an meiner eigenen Ausstattung habe, ist entscheidend. Er kann das sehr wohl nutzen und gebrauchen. aber er schenkte seine in mein Leben hinein. In dein und mein Leben. Und das ist sehr unterschiedlich. Absolut unterschiedlich. Der Herr schenkt gerade der kleinen Kraft, der kleinen Stärke dieser mickrigen Gemeinde in Philadelphia eine Vollmacht. Und vor allen Dingen eine innere Vollmacht, um gefestigt, stabilisiert zu werden. Und auch das brauchen wir in unserer Zeit. Innere Stabilität in Gemeinden. Die Stabilität in der Lehre, in der Gemeinschaft, in der Beziehung zueinander. Das wird eines der tragenden Elemente sein, die unsere Zeit und dessen, was in Zukunft uns erwartet, bin ich überzeugt von Bedeutung ist. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast. Naja, jetzt liegt das Ding ja schon 2000 Jahre zurück, wo das geschrieben wurde ist. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade lachen muss. Da kann man ja sagen, da warten wir nochmal irgendwie. Aber jetzt muss ich ja sagen, ich bin ja kein Endzeitprophet und bin kein so ein habe keine vertieften Kenntnisse der Offenbarung, was die der Fortschrittsstand der Endzeit ist sozusagen, oder Ist-Zustand der Endzeit gegenwärtig. Aber eines weiß ich, wir sind schon sehr weit fortgeschritten im Vollzug der Endzeit. Wir sind sehr weit fortgeschritten. Ohne jetzt zu spekulieren, wann der Tag ist und die Stunde, das war alles allein der Herr. Aber die Zeichen der Zeit, die sprechen im 44. Und ich finde es in diesem Buch der Offenbarung beschrieben. Ich finde es beschrieben. Auch dessen, was sich schon vollzogen hat. Und dessen, was sich noch vollziehen wird. Aber ich lebe in der Gemeinschaft mit diesem Herrn, im Trost dieses Herrn. Er wird mich durchführen und durchtragen. Und das Wort Trost im Griechischen, Tarasete, heißt Vertrag, Bündnis, Zusage, Gewissheit. Nur mal Bindung dieses Wortes, was für einen Inhalt hat. Das ist nicht so irgendwo noch dahin gesprochen, sondern die Verbindlichkeit dessen, dass es gehalten wird, ist für den Herrn gegeben. Er ist der Trost. Jetzt in deiner und meiner Lebensgegenwart und der einst, wenn wir es noch lebend hier erleben, auch in dem letzten Vollzug. Nicht die Klimareligion unserer Tage wird die Welt retten. Da bin ich überzeugt davon. Das wird alles nichts nützen. Der Herr spricht von einer Neuschöpfung. Also muss die alte vergehen. Logik dahinter. Also sind die Vergänglichkeitsspuren in dieser Welt erkennbar, erlebbar. Und es ist hochinteressant. Man muss sich schon daran machen, dahinter klemmen, was für ideologische Grundlagen heute existieren, wenn es um gewisse Rettungsaktionen geht. Und da stößt man auf Abgründe, auf absolute Abgründe. Ich wage das hier zu sagen, auf absolute Abgründe. Seht ihr, und ich bin überzeugt, der Herr bestimmt das Datum, wann es mit dieser Welt zu Ende geht. Und nicht der Mensch. Durch Angst mag man Völker zu verleiten, zu verführen. Aber man richtet sie nicht auf. Man hält sie nieder. Man hält sie nieder. Angstregenten hat es viele in der Geschichte dieser Welt gegeben. Aber Hoffnungsregenten nur wenige. Nur wenige. Absolut. Halten ist eine Sache der Pfleglichkeit und Erhalten. Ich bin auch überzeugt, dass man einen Beitrag zur Pflege dieser Welt von einem jeden von uns erwarten kann, vor allen Dingen von Christen, dass sie pfleglich mit der Schöpfung umgehen und eine Sensibilität haben, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen. Absolut. Steht nicht so außer Frage. Das ist wichtig. Aber das Entscheidende ist, Christus weiß um unsere Belastbarkeit. Er weiß um uns auch in dieser Zeit, um das, was uns in dieser Zeit fordert und herausfordert. Und Jesus sagt, wer überwindet, Überwinden heißt eigentlich gewinnen, siegen. Gewinnen, siegen. Seht, und das finde ich so schön. Er will, dass wir zu den Siegern gehören. Nicht triumphalistisch, wie die Welt siegt, sondern im Wissen, er ist es, der uns in seinen Sieg hineingenommen hat. In seinen Sieg. Weil er wiederkommen wird. In Macht und in Herrlichkeit. Und ich finde es ja heute etwas Trostvolles, mit gerade einem Trauerfall in der Familie. Es ist etwas Trostvolles, wenn man weiß, ein Mensch geht von dieser Welt, wenn er mit Christus geht, in eine neue Heimat. In eine neue Welt. In eine neue Geborgenheit. Es ist etwas Großes, etwas Trostvolles in unserer Zeit. Überwinden ist keine fromme Überforderung oder Herausforderung, sondern es hat mit der Teilhaberschaft am Sieg des Auferstandenen zu tun. Und das finde ich einfach etwas Großes. Wir sind Menschen, die mit diesem Herrn in der Verbindung mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, das Ziel erreichen dürfen. Und das finde ich etwas Großes. Dass gerade diese kleine Gemeinde Philadelphia, die so unscheinbar ist in ihrer Wirksamkeit und in dem, was sie verändern kann in ihrem direkten Umfeld, im Christuslob steht, in der Wertschätzung steht und von Christus so angesehen wird, ist etwas Gewaltiges. Und ich denke, das hat auch mit dir und mit mir zu tun. Wir dürfen zu denen gehören, die der Herr loben möchte oder die der Herr lobt. Wir dürfen zu denen gehören. Und das ist etwas Großes. Und es ist allein davon abhängig, wie viel der Herr in deinem und meinem Leben an Gnadenpädagogik ausführen darf. Wie weit du ihm Raum gibst in deinem Leben. Das ist so etwas Entscheidendes. Wie weit ich meine Tür öffne. Wie weit der Einlass hat in mein Herz. In mein Inneres. Davon ist es abhängig. Von nichts anderem. Als ich vor ein paar Wochen diese Sendschreiben mit dem Fokus Angst und Trost behandelt habe, da ist im Abschluss dieser Freizeit ein junger Mann auf mich zugekommen. War ein junger Mann, war ein 13-jähriger Kelle. Entschuldigung, dass ich so sage. Da waren die Kinder, die Jugendlichen waren mit der Bibelarbeit dabei. Und ich habe gedacht, oh, Thematik und inhaltlich wirklich herausfordernd. Da kommt der junge Kerl auf mich zu bei der Verabschiedung der Haustür. Und das hat mich dermaßen ergriffen, das beschäftigt mich heute noch. Und sagt, ich danke dir für die Bibelarbeit. Du hast mir Kostbares für mein Leben gegeben. Ein 13-Jähriger. Das hat mich innerlich so bewegt. Ich habe gedacht, Mensch, der junge Kerl, der das ganze Leben vor sich hat, der irgendwo Flaus im Kopf hat mit Handy und mit allem Möglichen irgendwie und was weiß ich was. Und der kommt zu mir am Ende vor der Freizeit, wo ich eine Stunde lang referiert habe, kommt auf mich zu und macht diese Aussage. Ich bin als ein reich beschenkter Mensch nach Hause gegangen. Da war meine Vorbereitung, meine ganze Investition, jetzt sage ich es mal schwäbisch, war ein Muggerscheiß. Entschuldigung. War ein Muggerscheiß gegen das, dass ein junger Mensch sich vom Wort Gottes berühren lässt und bewegt wird. Und jetzt müssen wir diesem Herrn zutrauen. Er bewegt heute noch Herzen. Und es ist schön, wenn er das eigene Herz bewegt. Da bin ich so dankbar. Dass ich kein steinernes Herz habe, sondern fleischernes Herz. Das mein Leben erhält, aber das zugleich auch mein geistliches Leben erhält und wachs und reife lässt, der Ewigkeit entgegen. Und das wünsche ich jedem von uns. Wisst ihr, das darf ich noch sagen, da war erst ein Prior da von einer Lebensgemeinschaft oder Offensive junger Christen. Der hat so einen Männerabend geleitet. Ich war selber nicht dagegen, aber das hat mich beeindruckt, wie er das gemacht hat. Der hat einen Meterstab genommen. Der war einen Meter lang, den hat er ausgebreitet. hat er gesagt, so, und jeder von euch weiß ja, wie alt er ist. Und jetzt schaut doch mal auf den Meterstab, wo wir ungefähr angelangt sind, bei welchem Zentimeter. Und da war die auch welche dabei, die schon in meinem Alter, also 70 rum waren, das haben mich ja erst getroffen, die 70. Und dann muss er gesagt haben, hat einer meiner Brüder, unserer Brüder erzählt, hat er mich schon nahe geparkt. Da habe ich schon nahe geparkt vor der Ewigkeit. Hat es ganz lustig gemacht irgendwie so. Also nicht, weil er Bier gehabt hat irgendwie. Es war so ein Bierbrauabend. Gibt es ja auch sogar fromme und fromme Verpackung, aber nicht negativ. Aber das war irgendwie so interessant. Einfach die Realität zu erkennen. Wie nahe bin ich dran? Aber wie intensiv bin ich mit dem Herrn? In welcher Verbindung stand ich zu ihm? Das ist doch entscheidend. Nicht die Angst, dass ich bloß ein paar Jahre zu haben. Sondern wie intensiv lebe ich diesem Ziel entgegen? Das ist doch entscheidend. Wer überwindet? Wer überwindet? Und ich wünsche euch zum Schluss, ich hoffe es heute nicht allzu lange gemacht, ich hoffe es, dass ihr auf der Überwinderspur seid, auf der Siegerspur bleibt und euch gegenseitig mitnehmt. Das ist wichtig. Dieses Interessiertsein, dass man gemeinsam das Ziel erreicht. Dann nehme ich doch noch kurz ein Beispiel, das darf ich vielleicht noch ganz kurz. Sundar Singh, das ist schon wie so ein Zeugnis, war ein indischer Evangelist und der war im Himalaya unterwegs. Und im Himalaya ist so, da können ganz schnelle Wetterwechsel kommen. Und da ist von jetzt auf nach, hat man gesehen, wie die Wolke heranzieht. Und das Ergebnis war, dass ein wahnsinniger Schneefall war und die zwei Mühe gehabt, denn die überhaupt nicht sich noch fortzubewegen. Die Erfrierungsgefahr war angelegt und so weiter, Ermüdung. Und jetzt bei dem Unterwegssein entdecken sie vor ihnen einen Liegenden, der halbtot am Boden liegt, halb erfroren. Und dann sagt der Weggefährte von Sundar Singh, waren zweigläubige Menschen, den können wir jetzt nicht mitnehmen, wir sind ja selber halber an der Frage dessen, ob wir überleben, eine Herausforderung. Und Sundar Singh hat gesagt, also ich zitiere es frei, den hat der Herr uns vor die Füße gelegt. Und ich bin verantwortlich für meinen Nächsten. Und der andere hat gesagt, dann gehst du alleine, weil du wirst langsamer sein wie ich. Und hat sich auf den Weg gemacht, nur stracks von da raus. Sundar Singh hat ihn auf seine Schulter genommen und ist mühselig weitergestapft durch diese Unwirklichkeiten. Und auf der Strecke und auf dem ausgezehrt sein und werden, treffen sie den einen totliegend vor sich. Und Sundar Singh hat das Ziel mit dem, den er mitgenommen hat, diese Last, die er auf sich geladen hat, durfte das Ziel erreichen. Durch die Wärme, die Körperwärme des anderen. Und einfach durch das, da bin ich überzeugt, dass er bereit war, sein Leben auch zu opfern und das Risiko des zu Opferns, hat Gott ihn in der Sache bewahrt. Seht ihr, und ich denke, das ist so ein Bild auch für uns. Man soll sich nicht immer schwäbisch überlegen, wie viel bin ich bereit zu opfern, zu investieren. Man soll das Risiko, man bereit sein, auch Risikoüberschreitungen zu machen und nicht alles im Verstandesprozess zu überlassen. Und da wird man oft sehr reich beschenkt. Habe ich als Erfahrung in meinem Leben gemacht, Gott hat dort beschenkt, wo man bereit war, bürgerliche Spuren zu verlassen und sich auf sein Wort einzulassen. Ich bete noch zum Schluss. Herr Gott, wir danken dir für deine Güte und Treue, die du erwiesen hast allen, die sich dir anvertraut haben. Wir danken dir für die Wolke der Zeugen, die uns vorangegangen sind. Wir preisen dich über deine Gnade, die du uns verheißen hast, deiner Zuwendung und Geduld und Barmherzigkeit, deiner Langmut, deinem uns Formen und Prägen, deiner Sehnsucht, uns in dein Bild zu verwandeln. Und so danken wir dir auch für diese Zeit, der Vorweihnachtszeit, dass du uns mit Hoffnung erfüllst, mit Freude über deinem Kommen und deinem Wiederkommen und dass wir Erwartende sind in der Bewegung durch dich und im Bewegtwerden durch dich und durch deinen guten Heiligen Geist. Segne die hier im Raum Seienden und alle, die zu ihnen gehören, behüte und bewahre sie und führe und erhalte sie auf dem Weg zu dir. Dir sei Ehre und Preis. Amen.